euch fragen würde, wer so die empathischste, mitfühlendste Person in der Geschichte der Menschheit ist, die ihr euch gerade vorstellen könnt, wie würdet ihr das denn beantworten? Wenn man so durch die Geschichte der vergangenen Jahrhunderte oder Jahrtausende durchgeht, mitfühlend, empathisch.
Mahatma Gandhi.
Mahatma Gandhi. Mutter Teresa. Bis jetzt sind wir nur in Indien. Andere Voten, Vorschläge noch?
Georg Müller aus England. Das heißt, er war Deutscher.
Georg Müller in welche Richtung? Okay, alles klar.
Ja.
Bonhoeffer?
Ja.
Franziskus? Du, hattest du noch was gesagt, Herbert, eben? Oder habe ich. Du hattest nichts gesagt. Okay. Also, ich. Jimmy Kimmel.
Ich habe doch was noch gesagt.
Ja.
Vater Teresa.
Wer ist denn Vater Teresa? Den kenne ich.
Diese Überraschung hatte ich. Komm auf der Bank, unterhalte mich mit dem Banker am Counter. Da sagt er, kennst du Mutter Teresa? Ja, die kenne ich wohl. Wer die nicht kennt, der hat die Welt verpennt. Aber du kennst nicht Vater Teresa. Ich sage, nee, den kenne ich nicht. Der steht vor mir.
Okay, das ist zumindest mal ein Statement.
Vollen 9 Jahren. Ehrwürdig.
Genau. Ich sage jetzt einfach mal so, und ich will jetzt nicht behaupten, dass wir hier in Salem nicht fromm genug sind, aber mir hat die Standard-Jungscher-Antwort hat mir gefehlt. Vielleicht wart ihr auch einfach nur zu demütig und habt das gar nicht auf dem Schirm gehabt oder sowas. Ich würd heute nochmal euch gerne mit hineinnehmen in die Frage, die ich auch die letzte Woche schon gestartet habe, nämlich wer ist Jesus eigentlich, wie tritt er auf und was für eine Art von Einfluss hat er ausgeübt durch das, was er sozusagen vorgelebt hat. Und vielleicht ist einem das gar nicht wirklich bewusst, wie derart fundamental dieser Einfluss gewesen ist, den Jesus heute auch hatte. Zumindest wenn man sich das Neue Testament anguckt, kann man nicht sich sonderlich weit umsehen, ohne einen Eindruck davon zu bekommen, dass Jesus wirklich ein unglaublich empathischer und mitfühlender Mensch gewesen ist. Das fängt in Markus 1 an, da sucht ein Aussätziger oder möglicherweise Leprakranker auf Knien seine Nähe und bittet ihn um Hilfe, ob er denn bereit sei, sie zu geben. Und weil Aussatz oder Lepra in der Antike eine Krankheit mit einem sehr starken Einfluss auch auf das gesellschaftliche und auf das soziale Leben der betreffenden Personen gewesen ist, und die meisten Leute eben in so einem Kontext nicht willens gewesen wären, so einer aussätzigen Person zu helfen, beschreibt Markus eben, wie viel Mitgefühl Jesus ihm auch entgegenbringt und ihm sagt, ja, ich will das, sei gesund, sei wieder hergestellt. Markus 5 redet davon, dass da ein von einem Dämon besessener Mensch gewesen ist, mit dem niemand etwas zu tun haben will, der haust zwischen Grabhügeln und das sind ganz, ganz sonderbare Zustände, wenn man das nachliest. Und Jesus zeigt auch diesem Menschen gegenüber Mitgefühl und heilt ihn. In Markus 9 dasselbe gegenüber dem gepeinigten und gequälten Sohn von einem verzweifelten Vater, der schon was weiß ich alles Mögliche konsultiert hat, um seinen Sohn wiederherzustellen, aber nichts hat funktioniert. Matthäus 20, zwei Blinde rufen verzweifelt nach Jesus. Die Menge der Anwesenden reagiert ein bisschen pikiert und sagt, seid still, wir wollen von Leuten wie euch nichts hören. Aber auch Matthäus sagt uns, dass Jesus voller Mitgefühl reagiert und ihre Augen berührt und sie wieder heilen sehen können. In Lukas 7 wird die Situation beschrieben von einer Witwe, die schon ihren Mann verloren hat, die gerade dabei ist, ihr Kind zu tragen. Und in dieser ganz außergewöhnlichen Situation restauriert Jesus diesen Verlust und bringt das tote Kind wieder zurück. Und dieses Mitgefühl, was allein in diesen Heilungswundern schon ganz präsent ist, ist aber bei Jesus keineswegs darauf beschränkt, nur darin auch aufzutreten. die Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe, unabhängig davon in der Textlesung, ob sie jetzt tatsächlich zu den ältesten Handschriften dazugehört oder nicht. Aber die Frau wird beim Ehebruch erwischt und der Gedanke liegt schon nahe, dass aufgrund all dessen, was man aus dem alttestamentlichen Kontext möglicherweise weiß, dass Jesus durchaus mit einigem Recht gegen sie auch hätte vorgehen können. Schließlich ist es eine Form von Gesetzesbruch. Gut, man kann dann immer noch fragen, wie kommt es dafür, dass die ganzen Pharisäer da scheinbar im Schlafzimmer sich im Schrank versteckt haben, um die bei frischer Tat zu erschrecken? Und warum haben sie nur die Frau mitgebracht? Also normalerweise gehören zum Ehebruch irgendwie immer auch zwei. Warum ist nur die Frau da? Warum ist der Mann nicht auch mitgekommen? Das sind alles Fragen, die man sich gerne stellen kann. Aber in dieser Geschichte ist es so, Jesus steht für diese Frau ein und er stellt sich gewissermaßen vor sie. Dann gibt es den Steuereintreiber mit Namen Zachäus. Man denkt, wie alle religiösen Leiter das getan haben, ja, man muss doch gegen den vorgehen und man muss den doch irgendwie ächten und man muss den doch möglichst irgendwie abstempeln oder sowas. Was macht Jesus? Der geht zu dem nach Hause und isst mit ihm. Und dann haben wir die Gleichnisse. Wir haben den verlorenen Sohn, der Vater, der voller Mitgefühl auf die Rückkehr nicht nur des jüngeren Sohnes, sondern auch darauf wartet, dass der ältere Sohn endlich versteht, dass er sich eigentlich freuen sollte. Wir haben den barmherzigen Samariter, der dort das Mitgefühl und die Empathie zeigt, dass die rechten Israeliten quasi nicht hatten. Und es ist schon so, man kann das Leben Jesu nicht lesen, ohne sich zumindest an der einen oder anderen Stelle mal zu fragen, was macht ihn denn so mitfühlend? Und was macht ihn denn so empathisch? Und das, ich finde schon, dass das eine sehr wichtige Frage ist, die man aber auch möglicherweise oftmals missverstehen kann. Weil man Mitgefühl heute in unserer Gesellschaft oftmals auch sehr schnell reduziert auf so ein emotionales, möglicherweise irgendwie hochsensibles und beziehungsorientiertes Persönlichkeitsbild. So nach dem Motto, ja, das ist vielleicht einer, der kann irgendwie keinen Schmerz aushalten oder so. Das Problem an Jesus ist in dieser Sache, dass derselbe Jesus, der auf der einen Seite unglaublich mitfühlend ist, auf der anderen Seite auch durchaus in der Lage ist, Schmerz zuzufügen und zu verursachen, wenn er mitbekommen hat, dass andere Menschen schlecht behandelt worden sind. Und da ist vielleicht die erste Szene, die man im Kopf hat, die Tempelszene. Vertreibt die Leute, stößt die Tische der Geldwechsler um und sagt, hier raus aus dem Tempel, wie könnt ihr es wagen, das Haus meines Vaters dazu benutzen, um euch persönlich zu bereichern? Ich weiß nicht, wer von euch diese Woche mit Möbelstücken um sich geworfen hat. Jesus hat es gemacht. Der Jesus, den die Bibel gleichermaßen eben das Neue Testament als derart mitfühlend charakterisiert. Und er hat überhaupt gar kein Problem, das religiöse Establishment mit den Worten abzukanzeln, ihr Schlangengezücht, ihr Otternbrut, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Also der gleiche Jesus, der den Menschen wahrnimmt, ist auch in der Lage, Tatsachen zu sprechen und zu reden. Und das ist nicht die Art Sprache, die hochsensible und harmoniebedürftige Menschen benutzen. Also wie kann es sein, dass dieser gleichzeitig auch jener ist? Und wie gesagt, ich glaube, dass das eben nicht daher rührt oder daher kommt, dass Jesus irgendwie jetzt eine emotional hochsensible Persönlichkeitsstruktur hätte, sondern von was anderem. Es kommt von dem, was Jesus sieht, wenn er jemanden ansieht und wenn er auch dich anschaut. Und ich will mal kurz ein bisschen versuchen zu erklären, was ich damit meine. Wenn jemand in einem gewissen Feld, in einer bestimmten Sache ganz besonders gut ist, dann verändert es immer fast automatisch auch die Sichtweise. Deshalb gibt es im fußballerischen Bereich sozusagen diese sogenannten Talentscouts, die überall auf der Welt unterwegs sind, für die großen Vereine schon sich Kinder- und Jugendmannschaften anzugucken, um da zu sehen, was sind das für Spielertypen, haben die irgendwie eine besondere Begabung und sowas. Und wenn man in einer bestimmten Sportart eben sich gut auskennt, dann erkennen diese Scouts, wenn Talente, kleine Fußballer, 9, 10, 11 Jahre alt oder noch jünger, auf dem Spielfeld gewisse Dinge eben fabrizieren können, die der Durchschnittsfußballer nicht kann. Das Spiel zu lesen, Passwege zu antizipieren oder was weiß ich irgendwas. Und einer von meinen ehemaligen Kommilitonen, Peter, der hat sich nach dem ersten Jahr in Tabor, hat der sich in Greifswald mit einer Kitesurf-Schule selbstständig gemacht. Und wir haben ihn dort vor Jahren mal besucht. Und Kitesurfen, für alle die das nicht kennen, das ist ganz vereinfacht dargestellt, ist es so eine Art Surfbrett. Das gibt's in diversen Variationen. Da gibt's Twin Tips, Mutant Boards, Directional Boards. Und die haben dann irgendwelche Schirme an dieses Surfbrett eben angebracht. Da gibt's auch unterschiedlich. Da gibt's Sea Kites, Bow Kites, Hybrid Kites, Delta Kites und was es da inzwischen noch alles gibt. Und wenn Peter, wenn mein ehemaliger Kommilitone das tut, also Kitesurfen, dann sieht er die Wellen, er kann den Wind einschätzen und kann durch die Lüfte gleiten. Als ich das damals gemacht habe, da war ich noch ein bisschen schmaler zugegebenermaßen, aber als ich das damals gemacht habe, war mein Versuch einfach nur nicht zu sterben. Also Peter ist da auf diesem Kite-Surfbrett und wenn er das tut, dann weiß Peter, ist es eine gute Welle? Hat die richtige Form, um jetzt irgendwie einen Absprung hinzubekommen? Ist die für mich zu groß? Ist die für mich zu klein? Und wie gesagt, wenn ich die sehe, habe ich keine Ahnung, ich will einfach noch nicht sterben. Die Situation ist dieselbe. Wir sehen das gleiche Wasser, wir stehen auf demselben Brett, aber er sieht, was ich nicht sehe. Oder ich sehe nicht, was er sieht. Und das kann man ein bisschen die Fähigkeit nennen, etwas gemeistert zu haben. Zuversicht gepaart mit Erfahrung und Wahrnehmung, imstande zu sein, zu sehen, was andere nicht sehen können, obwohl sie genau dasselbe betrachten. Und das hat Jesus getan in Bezug auf unser Menschsein. Jesus hat unser Menschsein gemeistert. Wenn Jesus dich anguckt oder wenn Jesus damals jemanden angesehen hat, dann hat er etwas gesehen. Und was er gesehen hat, war genau das, nämlich dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen ist. Er hat nie eine Person angesehen, ohne genau das zu sehen, ja, du bist so geworden, wie ich das gewollt habe. Und es war egal, ob das ein Leprakranker war, ob das eine Prostituierte war, ein Bettler, jemand Verzweifeltes, ein Zolleinnehmer oder ein Heide. Jesus hat gedacht, Vater, du hast den und sie, ihn oder sie mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt, hast sie zum Herrscher über deine Hände Arbeit gemacht. Du hast denen, die ich jetzt ansehe, alles zu Füßen gelegt, was die anderen jetzt nur sehen als leprakrank oder prostituiert. Und für Jesus hat dieses Ansehen nicht nur eine visuelle Dimension gehabt, sondern es hat auch dazu geführt, dass er die Menschen dementsprechend anders behandelt hat. Und die meisten damals, eben besonders die Kranken, die Armen, die Sünder, die waren es eben nicht gewohnt, so behandelt zu werden. Und das ist übrigens heute nicht anders. Das ist heute noch ganz genauso. Und das sieht man durch das Alte Testament durch. Da kann man sehen, dass Gott immer wieder in besonderer Art und Weise spricht über vier Kategorien von Menschen. Das sind Witwe, Waisen, Fremde und Arme. Die nehmen im Alten Testament einen ganz, ganz großen, herausgehobenen Stellenwert ein. Warum? Unter anderem deshalb, weil es in der Antike für diese Personengruppen kategorisch keine Hilfe gegeben hat. Und Jesus sieht die an und jetzt kann man möglicherweise sagen, der fügt den an die Seite gedrängten hier auch noch den Unreinen oder die Unreinen quasi dazu. Da gibt es im Neuen Testament die Stelle mit der blutflüssigen Frau, die rituell verunreinigt ist, eigentlich nicht zum Gottesdienst gehen darf und der Fromme hätte gedacht, naja, auf gar keinen Fall Kontakt mit der haben und sowas, mit den Benachteiligten, mit den Behinderten. Man dachte von denen, wenn man da eine Form von körperlicher Behinderung oder sowas gesehen hat, die spiegeln die Herrlichkeit Gottes irgendwie nicht richtig wider, seine Ebenbildlichkeit, der Blinde, der Taube, die Lahme, Menschen, die man ausschloss, die den falschen Beruf hatten, Zolleinnehmer waren, Prostituierte waren, die Frommen haben sie gemieden wie die Pest. Jesus heißt sie willkommen und steht mit offenen Armen da und sagt, komm, du, ganz unten in der Nahrungskette. Egal, ob das Frauen waren, ob das Kinder waren, ob das Heiden waren, Jesus hat die Leute anders behandelt aufgrund der Art und Weise, wie er ihnen gegenüber gefühlt hat und wie er sie gesehen hat. Und durch sein Leben und durch sein Lehren sagt er, die Art und Weise, wie die Menschheit oder wie die Welt diese Menschen behandelt, ist lächerlich. Und im Reich Gottes, das durch mich anbricht, hat diese Form von Lächerlichkeit keinen Platz zu haben. Und das ist das eine konstante Element, das man bei Jesus im Neuen Testament wie bei keinem anderen findet. Und man kann versuchen, das in antiker Literatur zu suchen und heute auch zu suchen. Aber ich glaube, die Achtung des menschlichen Lebens, die Jesus gelebt hat, die ist einzigartig. Und die findet sich in all seinen Heilungen, in seinen Gesprächen mit denen er bereit ist, sich abzugeben, Tischgemeinschaft zu haben, in den Helden seiner Gleichnisse. Immer wieder ist es so, dass man entdecken und verstehen kann oder erkennen kann, dass er versucht, die am Rande Stehenden sozusagen nach innen zu karren und zu bringen und die Verlorenen willkommen zu heißen. Und das hat eine Konsequenz für uns. Für uns als Christen. Das heißt nämlich eigentlich, dass jeder Mensch, den wir sehen, wenn unser Herz korrekt und richtig arbeitet, müssten wir eigentlich denken, wow. Unabhängig davon, wie der sich mir gegenüber verhält, erstmal und zuallererst ist dieser Mensch auch ein Ebenbild Gottes und zutiefst geliebt. Und deshalb habe ich den Vers auch nochmal mitgebracht und es passt, dass der heute, ich weiß gar nicht, ob er Tagesvers oder Wochenspruch sogar gewesen ist. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir nicht liebenswert waren. Das ist der Punkt. Und deswegen ist es wichtig, dass jede Gemeinde, die weiterhin das Recht haben möchte, sich Gemeinde zu nennen, eine Jesus-Gemeinde bleiben muss. Weil die Liebe Gottes allein sichert, schützt und erhält den Wert jedes Menschen. Und wenn das wahr ist, was Paulus formuliert an anderer Stelle, nämlich, dass wir als seine Kinder, als seine Nachfolger auch Botschafter sind für Gott und in seinem Reich, dann bitte ich euch, das eben auch zu realisieren und dass wir uns vielleicht fragen, naja, wie möchte ich denn, dass ich das Mitgefühl, das ich von Jesus an mir gespürt habe, an die Menschen weitergeben kann, die du mir so tagtäglich und wöchentlich in meinem Umfeld und in meiner Welt begegnen lässt. Das Interessante ist ja immer, wenn man die Texte, die damals, die für uns heute auch quasi eine 2000-jährige zeitgeschichtliche Entfernung sozusagen haben, wenn man Texte der Antike liest und sich dann reingibt in ein Verständnis dahingehend, wie das damals aufgenommen worden ist. In der Antike war es so, dass gewisse Dinge einfach nach gewissen Regeln und Strukturen liefen. Wenn du damals krank wurdest und kein Geld hattest oder Beziehungen zu einer Familie hatte, die sich um dich gekümmert hat, dann warst du aufgeschmissen. Dann hattest du ein Problem, ein fundamentales Problem. Und das hat sich historisch an ganz, ganz vielen Stellen eben auch gezeigt. 165 bis 180 nach Christus hat innerhalb des Römischen Reiches die sogenannte Antoninische Pest gewütet. Wahrscheinlich war das so ein Zusammenkommen von Pockenpandemie und Beulenpest. Und die Opferzahl damals sind geschätzt 5 Millionen gewesen. Das ist ganz Berlin-Brandenburg, die damals daran umgekommen sind. In Prozentzahlen waren das aber 25-30% des gesamten Römischen Reiches. Und die heißt deshalb Antoninische Pest oder nennt man deshalb Antoninische Pest, weil es da irgendwelche Hypothesen gibt, die sagen, dass sogar Marc Aurel, Antonius, der damalige Kaiser, eben daran gestorben sein könnte. Daher der Name. Das war 180 nach Christus. 250 nach Christus kommt dann die nächste, natürlich auf das Römische Reich beschränkt, aber man nennt es trotzdem eine Pandemie, also was Allumgreifendes, die nächste Episode. Und könnt ihr euch die Panik vorstellen, gerade zwei Generationen vorher so ein Riesending und dann 70 Jahre später schon wieder. Und wir haben historische Aufzeichnungen aus nicht nur diesen Zeiten, sondern teilweise auch davor. Ich habe euch mal ein bisschen was Längeres mitgebracht von einem Menschen, mit einem lustigen Namen, der heißt Thukydides, das ist ein griechischer Historiker, und der beschreibt, wie sich Menschen zur Zeit der attischen Pest, also der sogenannten Pest in Athen, 430 vor Christus verhalten haben. Also das ist nochmal eine ganze Zeit weiter hinten. Da schreibt er Folgendes. So starben die Leute hier in Ermangelung von Betreuung. Wenn die Menschen sich nämlich aus Furcht keine Besuche mehr abstatteten, gingen sie elend und verlassen zugrunde. Gar viele Häuser verödeten so, da keiner da war, Hilfe zu spenden. Jedermann begrub seine Toten, wie er eben konnte, und viele ließen sich gar zu empörenden Leichenbegängnissen hinreißen. So benutzten sie einen Scheiterhaufen, den andere bereits errichtet hatten, und legten ihre Toten entweder darauf und zündeten ihn an oder aber warfen ihn zu einem anderen, der gerade verbrannte, noch dazu und verschwanden. Das ist die Reaktion der Menschen damals auf so eine lebensbedrohliche Situation gewesen. Und die interessante Beobachtung dabei ist, dass offensichtlich damals weder Menschen noch irgendwelche Götter ansatzweise einen Einfluss darauf hatten, weil keiner der Götter, die angebetet worden sind, Dinge hinsichtlich der Verpflichtung gesagt haben, sich um Kranke zu kümmern. Ob man sie kennt oder nicht, ob man mit ihnen in Beziehung steht oder nicht. Und in Zeiten von diesen Pandemien ist was bis dato nie Dagewesenes passiert, nämlich eine Gruppe von Menschen hat angefangen, sich zu erinnern, dass sie einem Mann nachfolgen, der Aussätzige berührt hat, als sie noch unrein waren. Und der von ihnen gesagt hat, geht hin und heilt alle Kranken. Und es gibt ein Schriftstück von Dionysios, das ist der Bischof von Alexandria gewesen, das überliefert in der Kirchengeschichte von Eusebius. Da heißt es, da die meisten unserer Brüder übermäßiger Liebe und Freundlichkeit sich selbst nicht schonten und füreinander eintraten, furchtlos sich der Kranken annahmen, sie sorgfältig pflegten und ihnen in Christus dienten, starben sie gleich diesen freudigst dahin, angesteckt vom Leide anderer, die Krankheit der Mitmenschen sich zuziehend, freiwillig ihre Schmerzen aufnehmend. Diese kleine Gemeinschaft von Männern und Frauen ohne großartige Ressourcen und Reputation und Macht, die hat sich an die Autorität dessen erinnert, der die Worte gesagt hat, ich habe gar nichts gesagt, dass ich den Text nicht weitergemacht habe, aber das ist auch Eusebius Kirchengeschichten noch gewesen. Die erinnern sich an den Mann, der gesagt hat, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen und betet für die, die euch beleidigen. Sie haben Jesus beim Wort genommen, könnte man sagen, buchstäblich. Und wenn man in die Kirchengeschichte reinguckt, dann wird man Figuren finden, wie zum Beispiel einen Basilius von Caesarea, der diese... Da hat er sich bei Jesus irgendwie abgeguckt, der diese Idee hatte bezüglich von Aussätzigen und Leprakranken. Und er hat gesagt oder er hat gedacht, was wäre, wenn wir einen Ort der Liebe und Fürsorge für diese Menschen bauen. Die haben kein Geld, die werden nicht mal zahlen müssen. Wir kümmern uns als Kirche, als Gemeinde darum. Und einer seiner Bischofsbrüder, Gregor von Nyssa, hat eine Osterpredigt gehalten, in der er dazu aufruf, für solche Einrichtungen zu sammeln. Mit welchen Worten? Aussätzige sind im Ebenbild des lebendigen Gottes geschaffen. Und das ist übrigens der Anfang dessen, was wir heute als Krankenhäuser kennen. Und beim Konzil von Nyssa hat die Kirche damals vereinbart, wo immer wir eine Kathedrale bauen, eine Kirche bauen, wird es nebendran auch einen Hospiz geben. Einen Schutzraum für verschiedene Gruppen von schwachen, bedürftigen und obdachlosen Menschen. Und die waren eben nicht kostenpflichtig, diese Institutionen. Die sind aus der Idee heraus entstanden, dass Menschen gesagt haben, lasst uns Christus anziehen, lasst uns Christus ehren, lasst uns Christus leben. Und ein paar Beispiele habe ich schon mal gebracht. Henri Dunant, Begründer des Roten Kreuzes, nach dieser Schlacht von Solferino, die er miterlebt hat, wie die Soldaten dort dahin vegetiert sind. Und er dann ein Buch geschrieben hat, das zur Grundlage der Genfer Konvention gewesen ist und diese Organisation gründet, die wir heute als das Rote Kreuz kennen, der auch der erste Friedensnobelpreisträger ist, der hatte eine christliche Motivation und er hat gesagt, das kann nicht so sein und wir müssen im Namen Jesu was tun. Und jedes Mal, wenn wir heute das Rote Kreuz sehen, dann sehen wir irgendwie auch einen Fingerabdruck Jesu in dieser Welt. Und es gibt die Geschichte von einem Pater Damian, der auf Molokai, das ist eine Insel in Hawaii, eine Lepra-Kolonie begleitet hat, wo in so einem Tal eben 600 Lepra-Kranke getrennt von allen anderen sonstigen Familienbeziehungen eben leben müssen. Der ist zu denen hingegangen, hat die versorgt, hat ihnen immer wieder gesagt, hier Gott liebt euch Lepra-Kranke, Gott liebt euch Lepra-Kranke, Gott liebt euch Lepra-Kranke, bis er eines Morgens aufgestanden ist und gesagt hat, Gott liebt uns Lepra-Kranke. Und dann, kurze Zeit später danach, daran auch gestorben ist. Und das ist es, was wir hoffentlich verstehen oder anfangen müssen zu lernen, dass jedes menschliche Individuum, unabhängig davon, ob wir eine ethnische Beziehung haben oder nicht, eine familiäre Beziehung haben oder nicht, unabhängig von Intelligenz oder von Einfluss oder von Status, jeder Mensch ist von immensem, von heiligem und von gleichem Wert und hat deshalb auch das gleiche Recht auf unser Mitgefühl. Und diese Idee ist durch unseren Herrn in diese Welt gekommen. Und selbst Menschen, die sich theologisch nicht als Christen betrachten und eventuell nicht in der Lage sind zu artikulieren, warum menschliches Leben wertgeachtet werden sollte, die leben in einem Ethos, in dem der Wert eines Menschen durch das Leben von einem Hand- und Steinberger von vor 2000 Jahren definiert worden ist. Wer war Jesus? Und ich frage mich manchmal, was er denn von mir möchte, wie ich Gottes Mitgefühl in diese Welt bringen kann. Zu den Menschen, die nicht aussehen, als würden sie eine Krone tragen und die vielleicht in meinem Umfeld wohnen. In der Antike war es so, dass die Herren, also der Pater Familias oder sowas, der Hausherr, buchstäblich das Recht hatte, über Leben und Tod seiner Sklaven zu bestimmen. Und in dieser Antike, wo das eine gesellschaftliche Realität war, gibt es diese Gemeinschaft, in der ein Sklave hereinkommt und einer der Herren, einer der Reichen und Mächtigen auf die Knie geht und ihm die Füße wäscht. Und da gibt es eine Gemeinschaft von Leuten, die das verstanden hat und gelebt hat, was Paulus im Galaterbrief schreibt. Es gibt nicht mehr die Unterscheidung und die Differenzierung zwischen Jude und Heide oder Grieche. Es ist egal, ob man Sklave ist oder Freier ist. Es ist egal, ob man Mann oder Frau ist. Ihr seid alle einer und eins in Christus. Und es soll nicht heißen, dass Christen immer alles perfekt gemacht haben. Ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Es hat eine unendlich lange Zeit gedauert, fast 2000 Jahre, innerhalb derer Jesus-Nachfolger, die sich ihre gesellschaftlichen Strukturen, in denen sie gelebt haben, angeschaut haben und gesagt haben, naja, ist es denn so richtig, wenn wir andere Menschen als Sklaven wie Besitz behandeln? Und dann gab es so Leute wie Wilberforce und John Newton, die sich, obwohl sie teilweise selbst Sklavenhändler gewesen sind, davon freigemacht haben und dafür eingesetzt haben, dass das nicht mehr der Fall ist. Und John Newton, Schreiber von Amazing Grace, dieses bekannte Lied, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, also diese unglaubliche Gnade, so wie süß ist der Klang, die einen Schurken wie mich errettet hat. Einst war ich verloren, jetzt bin ich gefunden. Einst war ich blind, aber jetzt sehe ich. Und dann hat man sich investiert und hat dafür gekämpft, dass Sklaverei abgeschafft wird. Und es hat zumindest angefangen. Kinder in der Antike. Wenn ein Kind geboren wurde, konnte man es zum Sterben einfach zurücklassen und es war nichts Skandalöses. Man hat Kinder einfach so gesehen, entbehrlich. Und selbst die großen Klassiker der antiken europäischen Ethik, egal ob das Platon, Aristoteles, Seneca oder sowas gewesen sind, die haben die Tötung von Kindern, wenn sie bestimmten Normen nicht genügen, gerechtfertigt und sogar empfohlen. Seneca schreibt in De Ira, Missgeburten töten wir und auch Kinder ertränken wir, wenn sie verkrüppelt und wieder natürlich zur Welt gekommen sind. Es ist nicht ein Akt des Zorns, sondern der Vernunft, das Unnütze vom Gesunden zu scheiden. Das ist einer der größten Philosophen der Antike gewesen. Die gängigste Begründung für das Aussetzen von Kindern in der Antike waren Armut und Unehelichkeit. Wenn eine reiche Patrizierfamilie ihren Besitz nicht zwischen zu vielen Erben aufgeteilt haben wollte, dann hat man halt die Kinder, die da aus irgendwelchen komischen amorösen Liebschaften oder sowas kamen, hat man halt ausgesetzt. Wegen physischer Unzulänglichkeit oder weil sie dummerweise ein falsches Geschlecht hatten. Kein Y-Chromosom. Und man weiß aus einigen Quellen, dass es zum Beispiel zu einer gewissen Zeit in Delphi, in Griechenland, dort wo auch dieses bekannte Orakel gewesen ist, es 600 Familien gab, die dort lebten, aber nur 1% von diesen Familien hatte eine Tochter zu Hause. Und es ist nicht so, dass das biologisch einfach so passiert worden ist. Das ist einfach so passiert, weil man das nicht 1% einfach alles entsorgt hat. Ich mache das nicht, um irgendwas skandalisieren zu wollen, sondern einfach nur, um euch klarzumachen, das war die Art und Weise, wie die Welt damals gesehen worden ist, wie sie funktioniert hat und was die Menschen gesehen haben, wenn sie sich gegenseitig angesehen haben. Möglicherweise, du bist eine Frau, du bist nichts wert. Du bist ein Heide, du bist nichts wert. Du bist kein römischer Staatsbürger, du hast keinen Wert. Und diese kleine Gemeinschaft von Leuten um Jesus herum, die hat sich an den erinnert, der gesagt hat, lass die Kinder zu mir kommen und halte die nicht von mir fern. Und schon in der Didache, einem Lehrbrief an die frühen Gemeinden aus dem ersten Jahrhundert, in manchen Gemeinden hatte die sogar kanonischen Rang, also gehörte zum Neuen Testament mit dazu, zu den Schriften des Neuen Testaments, da heißt, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht Knaben schänden, du sollst nicht huren, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Zauberei treiben, du sollst nicht Gift mischen, du sollst nicht ein Kind durch Abtreibung morden und du sollst das Neugeborene nicht töten. Warum muss man sowas schreiben? Offensichtlich deshalb, weil es eine gesellschaftliche Realität war. Und das war der Grund, warum viele Kinder ohne Eltern aufgewachsen sind. Und das war ein schreckliches Problem damals. Und die christlichen Gemeinden haben gesagt, wir kümmern uns um die, auch wenn sie nicht unser Fleisch und Blut sind. Und deshalb hat die Frage, wer war Jesus eigentlich immer auch, eine weitere Frage zur Folge, und die ist, wer sind wir eigentlich? Und wer wollen wir sein? Und ich behaupte, wir existieren nicht, um komfortabel zu leben, sondern wir existieren, um Jesus nachzufolgen, von ihm zu lernen, von ihm geliebt zu werden, immer mehr auch, und dass wir seine Hände und Füße in der Welt sein können, in der es ganz viele gibt, die ganz wenig haben. Und wir müssen als Christen lernen zu verstehen, dass jeder Mensch unabhängig davon, ob wir eben eine Beziehung zu ihm haben oder nicht, ob er uns wohlgesonnen ist oder nicht, unabhängig von Intelligenz, von Ruf, von politischer Überzeugung, einfach von immensem und heiligem Wert ist. Und dasselbe Recht auf meine, auf deine Wertschätzung, auf dein Mitgefühl und auf deine Empathie hat, fernab von jeglichem Schubladendenken. Und das gilt für Fremde wie für Freunde, genauso wie für Familie und Fernstehende. Und ich glaube, dass das einen Teil der Faszination ausmacht, die Jesus auch heute immer noch auf Menschen ausstrahlt. Und ich glaube, dass wir als seine Nachfolger uns das nicht nur zur Norm machen sollten, sondern uns auch zum Vorbild nehmen sollten. Und damit sage ich Amen.